Heute erscheint das Buch Schule ohne Burnout von Ann-Marie Backmann. Na, und das muss gebührend gefeiert werden. Deshalb habe ich Ann-Marie hier in den Podcast eingeladen. Sie sagt, viele Lehrerinnen arbeiten in zwei Vollzeitjobs. Einen sieht man, den anderen nicht. Und Ann-Marie weiß, genau wie ich, aus eigener Erfahrung, wie sich die Doppelbelastung als Mama und Lehrerin anfühlt. Deshalb sprechen wir darüber, welche Strategien helfen gegen den Mental Load und gegen emotionale Überlastung. Herzlich willkommen hier im Podcast, Ann-Marie Backmann.
Hallo, schön, dass ich wieder hier sein darf.
Genau, du bist wieder hier. Zum dritten Mal habe ich dich eingeladen. Und heute werden wir sprechen über dein Buch Schule ohne Burnout. Ich freue mich riesig, dass du das hier im Podcast vorstellst, ganz pünktlich zum Veröffentlichungsdatum.
Yes!
Yes! Darüber sprechen wir gleich. Und ich möchte dich erstmal kurz vorstellen für alle, die vielleicht die anderen beiden Podcasts mit dir hier noch nicht gehört haben. Ann-Marie, du bist Lehrerin, du arbeitest an einer Gesamtschule in NRW, machst das schon seit über 13 Jahren, bist da auch didaktische Leiterin. Außerdem hast du drei kleine Kinder unter 6 Jahren. Stimmt das noch so?
Ja, mittlerweile sind sie schon über 6 zum Teil. Aber ich glaube, die Älteste, ja, die ist jetzt 9. Aber immer noch klein.
Okay, also drei kleine Kinder. Und nebenberuflich bist du selbstständig als Coachin. Ja, eine ganze Menge. Und ein Buch geschrieben hast du und einen Podcast jetzt auch noch an den Start gebracht.
Ja. Ganz genau.
Genau. Sollten wir noch irgendwas wissen über dich?
Ich kriege immer die Frage gestellt, ob mein Tag mehr als 24 Stunden hat. Aber nein, das war jetzt doch vollumfänglich.
Das war vollumfänglich. Ja, schön. Dann lass uns doch mal schauen. Du hast also dieses Buch jetzt veröffentlicht. Es kommt heute raus und es hat den Titel Schule ohne Burnout, wie du als Lehrkraft mental gesund und beziehungsstark bleibst. Und darin verpackt hast du auch 10 Strategien einer Lehrerin gegen Mental Load. Ich nehme mal an, das sind 10 Strategien, die du für dich auch nutzt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also alles, was in dem Buch drin steht, ist entweder von mir erprobt oder auch schon von den Lehrerinnen, die ich im Coaching begleite und ja, praxistauglich.
Ja, und da komme ich genau zu meiner ersten Frage. Wie bist denn du auf die Idee gekommen? Vor allem auch auf die Idee zu dem Titel zum Buch. Hast du eigene Burnout-Erfahrungen oder wie kam es dazu?
Also links von mir hängt hier mein Vision Board. Da steht drauf, dass ich Autorin sein möchte. Das ist so auf die nächsten 5 Jahre bezogen gewesen. Das habe ich ja 24 geschrieben. Das heißt, eigentlich habe ich gedacht, naja, ne, jetzt wo die Kinder klein sind, schreibe ich doch kein Buch. Wann? Aber grundsätzlich die Idee hatte ich schon, weil ich den Bedarf ja sehe. Also, und dann flatterte ja eben kurz nach meinem Vision Board Event hier, wo ich mir das aufgeschrieben habe, die Anfrage rein vom Verlag. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt oder nie, oder? Das passte so. Und das war natürlich dann auch ein Familienabenteuer, weil es war ja klar, in der Zeit, wo ich schreibe, kann ich nichts anderes machen. Also war mein Mann eben ständig im Schwimmbad mit den Kindern, weil das so Termine sind, die ganz lange dauern.
Ja, klar.
Ne? Und das war so, wie es dann irgendwie entstanden ist. Und der Titel, also ich hätte ursprünglich das Wort beziehungsstark im Titel gehabt. Und das ist aber auch etwas, ja, das ist total wichtig und es ist ja auch im Untertitel drin. Aber Schule ohne Burnout ist so eingängig und bringt das so auf den Punkt, weil viele Lehrkräfte ja Angst davor haben. Also wie so ein Schreckgespenst, was
Genau.
über uns so schwebt, oder?
Genau.
Und natürlich ist Schule ohne Burnout, also im Buch geht es natürlich darum, dass es ja eigentlich auch zu wenig ist. Also nur nicht krank zu sein, ist ja schon auch ein bisschen wenig, sondern ne, dass wir ja auch vital und irgendwie erfüllt dabei sind. Das wäre ja so das Nonplusultra, wie wir das irgendwie schaffen können. Aber ich glaube, der Titel bringt es wirklich auf den Punkt und ist einfach knackig. Und
Ja.
So ist es dann geworden.
Ja, du erklärst das ja auch im Buch, ne? Dass Schule ohne Burnout eben für dich jetzt nicht einfach nur heißt, naja, also Schule ohne Krankwerden, sondern eben genau diesen Gegenpol, den wir auch in der positiven Psychologie ja immer wieder haben.
Ja.
Ne? Wie können wir aufblühen? Wie können wir unsere Stärken einbringen? Wie
Ja.
kann es uns da auch richtig gut gehen? Weil wir verbringen ja nun mal verdammt viel Zeit in der Schule.
Ja, so ist das.
Und das ist unsere Lebenszeit.
Ja, und da nur die Abwesenheit von Krankheit hinzusetzen, das, wäre jetzt auch ein bisschen wenig.
Ja. Naja, und du hast so angefangen im Buch, das fand ich sehr, sehr spannend und hast erstmal berichtet, was so der letzte Auslöser für dich war, jetzt dieses Buch zu schreiben. Und da beschreibst du ja, du hattest eine Panikattacke nach der Zeugnisausgabe. Und das war für dich dann auch so ein Wendepunkt. Magst du darüber mal ein bisschen erzählen, was da passiert ist und ja, wie das auch so deine Strategien gegen Überlastung geformt hat?
Ja, das ist immer noch sehr präsent in meinem Kopf, wie das so abgelaufen ist. Also es war für mich eine sehr neue Situation, ne? Ich hatte ja die Schule gewechselt und hatte dann also die drei Kinder dann ja schon zu Hause. Und es war ja auch nach Corona, also da waren ja auch, ne, viele Dinge so im Umbruch in der Zeit, wo ich auch gar nicht da war. Und wir arbeiten an der Schule ja auch anders. Und das ist irgendwie so zusammengekommen. Und
Was
das
heißt
hat mich.
anders? Erklär mal kurz mit zwei Sätzen, was.
Wir sind eine Schule im Aufbruch, das heißt, wir haben ja gar keinen Unterricht mehr. Und das wirbelt ja einfach die eigene Rolle so krass durcheinander. Also das, wir sagen immer, wir brauchen ungefähr ein Jahr in dem System, bis die neuen Kollegen drin sind. Zu dem Zeitpunkt war ich noch kein Jahr da, ganz offensichtlich. Und an dem Tag kam das alles zusammen. Es stellt sich übrigens auch noch raus, das steht gar nicht im Buch drin, ich hatte abends auch noch einen positiven Corona-Test. Also ich war eigentlich auch schon krank, ne? Also
Du
das
warst
kam
schon
alles so
angezählt,
zusammen.
ja.
Genau, ich war schon längst angezählt. Das wusste ich natürlich nicht dann vormittags. Und da kam das wirklich so, also es hat mich richtig überrollt, ne? Ich habe keine Luft mehr gekriegt, diese Panik kam dann hoch und ich habe gedacht, ich muss hier raus. Also ich wäre gefühlt in dem Raum erstickt und das ist so ein passendes Bild, ne? Dass viele Lehrkräfte denken, so wie das hier ist, das ist viel zu eng.
Zu
Und dann bin ich eben
viel.
rausgelaufen. Genau, und hatte Glück, dass meine Freundin dann zu Hause war, die ich dann angerufen habe. Und ich habe einfach die ganze Zeit am Telefon geweint. Also sie hat mich quasi nach Hause geleitet, weil ich es sonst auch irgendwie nicht geschafft hätte. Und das ist mir ein einziges Mal passiert, nämlich an diesem Tag. Und da habe ich mich natürlich gefragt, also wie soll das denn jetzt gehen? Soll ich jetzt hier alle 3 Wochen irgendwie zusammenbrechen oder was? Und das Praktische war natürlich, dass die Sommerferien dann angefangen haben und dass ich erstmal ein bisschen Zeit hatte, darüber nachzudenken. Ja, und dann habe ich gedacht, so was brauche ich jetzt? Also ich bin Lehrerin, ich bin gerne Lehrerin und ich bin auch gerne Mama. Wie kriege ich das jetzt hin, dass das beides funktioniert? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch schon als Coach gearbeitet, ne? Ich habe ja auch schon Berufserfahrung gehabt. Und trotzdem war das wieder so ein Punkt, wo ich dann nochmal entschieden habe, okay, ich muss es wirklich konsequent umsetzen. Ich persönlich muss auf Nummer 1 stehen. Meine Bedürfnisse sind nicht egal und von denen geht es aus. Und die kommen nicht auf Platz 593. Und was heißt das dann? Ja, und dann bin ich erstmal zu IKEA gefahren. Das ist so mein Ding, so, wie kann ich mich diesen Klassenraum wohlfühlen? Nicht im Sinne von Insta-mäßig alles schick machen, sondern was brauche ich, um in diesen Raum mich einfach wohlzufühlen? Ich brauche immer Pflanzen. Deswegen habe ich erstmal ganz viele Pflanzen gekauft. Und dann, ja, einfach noch so andere Dinge, wo ich weiß, okay, so kann ich auch die Klasse eben leiten, weil ich die Dinge da so habe. Und das ist mir in dem Moment auch Wumpe, ob ich das selber bezahle oder nicht. Das brauche ich persönlich einfach. Und habe natürlich auch viel noch mit meiner Familie gesprochen, so was denke ich eigentlich, was ich erfüllen soll als Lehrerin, was ich denke, was ich zu tun habe. Und wie kann ich auch den Übergang nachmittags zu Hause gut schaffen mit den Kindern, die damals ja wirklich noch mal kleiner waren. Ja, und das führte irgendwie dazu, dass ich das noch mal systematischer alles zusammengebracht habe. Und letztlich sind daraus ja dann diese 10 Strategien im Buch geworden.
Ja, oder gibt es direkt mehrere Stellen, wo ich nochmal einhaken möchte, was du so ganz nebenbei gesagt hast, ist zum Beispiel, ja, ich kaufe mir dann Sachen für den Klassenraum, seien es jetzt Pflanzen oder ähnliches, damit ich mich da wohlfühle. Ich gestalte diesen Lebensraum für mich, egal ob ich das aus der eigenen Tasche mache, ne? Und das finde ich auch immer wieder so wichtig. Ich hatte jetzt neulich im Coaching immer mal wieder das Thema Diensthandy, wo es auch darum ging, ne, dass viele sagten, ja, ich würde ja gerne, und aber solange ich das nicht bezahlt kriege, nee, dann habe ich halt keins. Und da sage ich dann auch immer, komm, ne, das ist doch wirklich erschwinglich, das können wir uns doch wahrhaftig leisten von unserem Beamtengehalt, ne? Ist doch gar kein Ding. Und das finde ich auch so wichtig, ne? Sich an erste Stelle zu setzen, bedeutet dann eben auch manchmal Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt für mich, es kostet was, aber gut. Und das andere hast du auch so mehr nebenbei gesagt, und das finde ich ist eigentlich ganz zentral für dein Buch, nämlich, ich bin gerne Lehrerin und Mama. Und wie kriege ich das beides hin? Das ist ja eigentlich Dreh- und Angelpunkt in deinem Buch. Ich finde, es richtet sich vor allem an Frauen, würde ich so sehen, an Lehrerinnen. Ich fühle mich da auf jeden Fall als Frau und auch als Mutter von inzwischen erwachsenen Söhnen total abgeholt, weil du ja immer wieder beschreibst, wie viel unsichtbare Arbeit wir leisten und vor allem, dass wir als Lehrerinnen auch immer noch zwei Jobs haben. Einen sieht man, das ist der Job in der Schule, und den anderen zu Hause, den sieht man eben nicht. Das ist der unsichtbare Job. Und dann kommen aber, finde ich, und das hast du auch schön beschrieben, in der Schule auch noch so viele unsichtbare Aufgaben dazu, ne? Es wird ja alles immer nur nach unseren Unterrichtsstunden bemessen, auch unsere Bezahlung, aber eben auch der Arbeitsaufwand wird scheinbar daran gemessen, wie viel wir unterrichten und korrigieren und so weiter. Aber was da eben alles noch an Planung, Koordination, Elternarbeit, Sonderaufgaben anfällt, alles summiert sich ja im Kopf und das ist auch so unsichtbar.
Ja, absolut. Man sagt ja oft, und da ist es ja egal, ob man Lehrkraft ist oder nicht, ne, dass man, wenn man auch Elternteil ist, dann die sogenannte Second Shift beginnt. Also man fährt nach Hause und dann geht die zweite
Ah,
Schicht los.
ja.
Mittlerweile bin ich ja sogar in Vollzeit in der Schule, also gar nicht mehr in Teilzeit. Und ja, ich meine, das ist jetzt als didaktische Leiterin, wirkt sich das jetzt nicht so krass im Deputat aus, dass, also ich bin ja sowieso, habe ja die Schulleitungsfunktion. Das ist ja aber oft der Grund, warum Kolleginnen in Teilzeit gehen, ne? Weil sie dann weniger unterrichten. Aber das ist schon so, dass wir mittlerweile ja nur noch ein Drittel unserer Zeit mit Unterrichten verbringen, unserer Arbeitszeit.
Genau.
Und der Rest eben noch dazu kommt und davon auch noch ein Teil ist, den man aber gar nicht sieht. Also korrigieren würde man ja sehen, ne?
Genau.
Aber die Dinge zu planen, seine eigene Verfügbarkeit immer so ein bisschen drumherum zu legen, dann aber auch die Gefühle zu regulieren und so, das ist alles unsichtbar. Und das passiert, während man irgendwo sitzt und man kann gar nicht in die Leute reingucken, aber das ist das, was zum Teil die größte Belastung ist, weil sie nie aufhört, wenn wir nicht selber dafür sorgen.
Genau. Ja.
Und wenn ich so dieses Mental Load Bingo mache in meinen Workshops, dann ist die allerhäufigste Antwort eigentlich, dass die Lehrerinnen in dem Fall, ich mache das ja dann für Lehrerinnen, also ich sage nicht, dass Lehrer davon nicht betroffen sind, aber es ist einfach in der
Ah,
Tendenz so, ne?
ja, komm, können wir ruhig so sagen, ist schon so.
Ja, also ne, wir haben auch im Kollegium total engagierte Väter, ne, die auch in Teilzeit arbeiten, weil sie sagen, ich will auch für meine Kinder da sein. Ja, haben wir alles. Aber es sind eben in der Mehrzahl die Frauen und wir stellen ja auch einfach drei Viertel aller Lehrkräfte, ne? Und ich finde, diese weibliche Perspektive fehlte bislang etwas. Also ich finde das ganz spannend, dass wir drei Viertel Frauen sind, aber dass die Debatte immer nur darum geht, die Teilzeit zu beschränken. Aber dann ist immer die ausgenommen, die ja familienpolitisch ist. Worüber reden wir dann? Also das spricht ja gar keiner aus.
Ja.
Und
Und
wenn
vor
ich dann
allem, ich
eben.
finde, und da würde ich auch ganz gerne einhaken, wenn du sagst, ja, wir haben ja auch die Männer, die dann vielleicht in Teilzeit gehen oder die sich dann auch um die Kinder kümmern. Und da finde ich, sind wir auch bei so Rollenvorbildern, ne? Was eben auch ganz viel Stress bei Frauen erzeugt. Also wenn ich als Frau meine Mutter als Vorbild nehme, ne, dann kann ich da praktisch gar nicht ranreichen und mich um meine Kinder so kümmern, wie das meine Mutter getan hat, wenn ich dann eben auch berufstätig bin. Als Mann, da reichen Kleinigkeiten aus, um den eigenen Vater zu übertreffen in dem, was er gemacht hat als Rollenvorbild. Ne, da reicht es ja schon, wenn ich mir vielleicht mal 3 Monate Elternzeit gönne. Oder mich dann mal einen Nachmittag in der Woche um die Kinder kümmere. Also dann werden die Männer ja schon wirklich wahnsinnig dafür herausgestellt. Und das, finde ich, ist auch was, worüber wir viel öfter sprechen müssen, was Frauen halt so einen wahnsinnigen Stress auch macht.
Ja, da habe ich
Ne?
ja auch jetzt letztens noch zu gepostet, dass wir Doppelstandards bei Lehrkräften haben. Und ich habe das auch als Testreel rausgeschickt, was immer ganz spannend ist, weil das ist eine kalte Community, die mich nicht kennt.
Genau.
Und da kam natürlich auch, das waren dann ausschließlich, also die abwertenden Kommentare kamen nur von Männern. Es gab auch einzelne Frauen, die gesagt haben, das kenne ich nicht, das habe ich so nicht erlebt, also kann ja sein. Aber wer eben sagt, das ist der größte Schwachsinn aller Zeiten, das sind halt Männer. Und ja, sind nicht alle Männer, ne? Aber
Nein.
wenn, ist es halt ein Mann. Und das ist, es sind unterschiedliche Lebensrealitäten. Das muss einfach thematisiert werden. Und dafür dient dieses Buch eben auch. Also so einfach auch mal sich gesehen zu fühlen. Und ja, das ist meine Lebensrealität. Und ich bin einfach dankbar dafür, dass das hier mal wahrgenommen wird.
Genau, also du machst es sichtbar und
Ja.
dadurch können wir eben auch drüber sprechen und anfangen, es aufzulösen. Und du hast gerade so ganz nebenbei schon Mental Load reingebracht. Über Mental Load haben wir schon in einer Podcast-Folge gesprochen, die verlinke ich auch nochmal. Und trotzdem würde ich dich mal kurz bitten, du hast ja im Buch einmal über Mental Load und dann auch über Emotional Load gesprochen, Gefühlsarbeit. Und vielleicht sagst du noch mal mit so 2, 3 Sätzen, was meinst du damit? Das sind ja keine Begriffe, die du erfunden hast, sondern ganz allgemein, was ist damit gemeint und was macht so besonders für uns als Lehrerinnen, sag ich jetzt mal. Ich bleib mal bei den Lehrerinnen.
Ja, ich bin da, was den Begriff von Mental Load angeht, jetzt auch nochmal der Joe Lücke gefolgt. Ich finde, die hat das jetzt für den privaten Bereich gut aufgeteilt, dass wir eben direkte Sorgearbeit haben, unterstützende Sorgearbeit, aber auch kognitive Sorgearbeit, also die, die man nicht sieht. Und das ist eben in der Schule auch da, alle 3 Bereiche. Und wenn wir ganz viel kognitive Sorgearbeit leisten, dann kann es zu einer Überlastung kommen. Das ist dann Mental Load. Und es geht dabei eigentlich darum, also wie man das auch erkennen kann, wenn wir alleine verantwortlich sind, dass der Laden läuft. Also wenn wir denken, wir können an der Stelle nicht ausfallen, weil dann bricht alles zusammen. Das ist ein gutes Indiz dafür, dass wir für Planung, Ausführung und Evaluation verantwortlich sind und dass dann die Überlastung eben dann doch schnell kommen kann durch diese Verantwortung, die dann bei uns liegt. Also
Also
wenn wir
dieses
merken,
Gefühl, ohne mich bricht der Laden zusammen.
genau.
Und
Oder wenn ich
das
auch merke.
beziehst du jetzt sowohl auf Schule als auch auf Zuhause, ne?
Genau.
Ja, genau. Das kenne ich nämlich aus dem Coaching, dass dann viele Frauen sagen, nee, das kann ich meinen Kindern noch gar nicht alleine zumuten, das läuft alles nicht.
Genau. Wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Solche
Genau.
Sätze. Und wenn man auch merkt, dass man von diesem ständigen Dran-Denken auch einfach schon müde ist.
Ja.
Und denkt, boah, ich kann jetzt keine Entscheidung treffen. Ich habe jetzt irgendwie den Tag Millionen Entscheidungen getroffen. Lass mich mal eben in Ruhe. Also das ist einfach ein gutes Anzeichen dafür, dass Mental Load schon greift. Und das macht dann eben auf Dauer einfach mürbe. Und der Unterschied zu Emotional Load ist nochmal, dass diese Gefühlsebene, insbesondere durch diese Gefühlsarbeit zustande kommt, dass wir unsere Gefühle regulieren und die von anderen auch regulieren sollen, damit der Laden läuft. Ne, also wir wissen schon, jetzt auf dem privaten Bereich, das Kind ist das und das nicht. Also weiß ich schon, oh Gott, wenn es da steht, das, nein, 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 das vermeiden wir. Deswegen regeln wir unser eigenes Verhalten schon so, dass die Kinder möglichst gut reguliert durch den Tag kommen oder morgens loskommen. Und das ist in der Schule ja das Gleiche. Ne? Ich weiß schon, ne, bei der Klasse funktioniert das und das nicht. Wir müssen hier irgendwie gut durchkommen. Nächste Woche ist die Klassenarbeit. Das muss jetzt hier laufen. Und wehe, jemand streitet sich. Und dann, ne, muss man das doch noch klären, weil man weiß, wenn ich es nicht kläre, kommen wir auch nicht weiter. Und das, ne, ist die ganze Zeit Regulation. Und natürlich kommt es auch noch auf die eigene Rolle in der Schule an. Wie verhalte ich mich? Ich soll möglichst freundlich sein. Ne? Ich soll natürlich nicht da rumschreien. Und das belastet eben emotional. Und daran merkt man, wenn man dann auf einmal hochgeht, wegen vergleichsweise nichts, ne, dann ist eigentlich schon das Fass übergelaufen.
Dann ist auf jeden Fall schon lange das Maß überschritten. Und du hast jetzt viel über Schülerinnen gesprochen, ne? Was die Schülerinnen und Schüler brauchen, damit sie dann eben emotional reguliert werden von uns, worauf wir da alles achten. Und ich arbeite ja nun viel mit Lehrkräften und in meinen Workshops geht es dann ganz viel ums Nervensystem. Und wenn ich dann schon mal frage, so, ne, wie merkt ihr denn so im Laufe des Vormittags so körperlich, aber auch mental Symptome von Überlastung? Da glaubst du gar nicht, was da für Wortwolken entstehen. Wir bauen dann immer so Wortwolken und in der Mitte stehen dann eigentlich richtig dick und fett Schmerzen. Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Magenschmerzen, ne, Zähne zusammenpressen. Aber dann auch sowas wie, ich bin gereizt, ich habe Wortfindungsstörungen, Konzentrationsprobleme und so weiter und so fort. Und da versuche ich halt auch immer deutlich zu machen, die ganze Zeit über müsst ihr das irgendwie wegdrücken. Ne? Wenn ihr in eurer Rolle bleiben wollt und wenn ihr zeigen wollt, ja, ich bin doch hier die gute Lehrerin, der gute Lehrer, ich kriege es doch hin. Das ist der Wahnsinn, was wir da leisten. Das
Ja,
kann auf Dauer natürlich nicht gesund sein.
Du hast doch das Beispiel mit den vielen Bällen, die man gleichzeitig in der Luft hat, ne?
Genau, da wirft dir jemand 100 Bälle zu und sagt, fangen sie alle.
Ja.
Genau.
Und das ist ja ein Unterfangen, was einfach nicht funktioniert. Aber klar, ne, es gibt eben Erwartungen, die an uns gestellt werden. Es gibt Erwartungen, die wir selber haben. Und die führen dann dazu, dass wir den Wasserball die ganze Zeit schön unter Wasser drücken wollen, bis er halt irgendwann hochploppt.
Genau. Ja, wo du jetzt dieses Beispiel bringst mit den 100 Bällen, ne? Da erlebe ich immer wieder im Coaching, dass es darum geht, Ja, wie kann ich denn mich selbst noch optimieren? Wie kann ich belastbarer werden? Wie kann ich mich stabilisieren, um mit diesen ganzen Anforderungen klarzukommen? Und ja, das ist ja wirklich eine totale Falle, in die man gehen kann. Ich selber bin auch reingetappt, bin dann im Burnout gelandet, weil es hat überhaupt nicht funktioniert mit der Selbstoptimierung. Und du schreibst ja auch im Buch, dass eigentlich das System Schule sich nur dann verändern kann, wenn sich einzelne Menschen verändern, aber im Sinne von, ich priorisiere als Lehrerin jetzt mal meine mentale Gesundheit. Ich verändere mich und sorge jetzt auch besser für mich. Was denkst du, was ändert sich dann genau im System Schule, wenn wir das Ganze mal so umdrehen?
Ja, ich finde das ja so spannend. Also, man kann das ja erstmal auf Bedürfnisebene runterbrechen. Also, wenn wir aufhören, unsere Bedürfnisse im Schulalltag immer wegzudrücken, sondern sie wahrzunehmen, und das können jetzt auch erstmal nur Toilette, Trinken und so weiter sein, ne, ganz kleine Dinge. Wenn wir anfangen, dafür Raum zu schaffen, dann hören wir schon mal auf, einfach die ganze Zeit durch die Gegend zu hetzen. Also, ich persönlich habe auch diese Regel, wenn ich im Lernbüro stehe, die Kinder Hilfe brauchen, dann, also, ne, wir haben ja diese Lernbüros mit Mathe, Englisch, Deutsch. Ich stehe dann da und bin die Fachkraft quasi. Wenn die eine Frage haben, dann sage ich, ich trinke einen Schluck Wasser und gehe dann zum Kind. Und so habe ich trotzdem, ne, meinen Liter, anderthalb eben weg nach der Schule. Das ist ja aber etwas, wofür man sich bewusst entscheiden muss. Wenn ich es nicht tun würde, hätte ich wieder 4 Stunden lang nichts getrunken, ne, und dann haben wir den Salat wieder. Und wenn ich also mein Bedürfnis priorisiere, dann ändert sich das schon mal. Aber das zieht ja
Und
auch, ja,
das möchte ich eben noch sagen, du bist damit ja auch ein super Vorbild für die Schülerinnen und Schüler.
genau.
Das finde ich, diese Ebene dürfen wir nicht vergessen, ne? Dass wir damit ja zeigen, so geht Selbstfürsorge ganz praktisch. Und das ist winzig klein, aber es ist Selbstfürsorge.
Ja, oder auch der Satz, ne, ich muss mir mal kurz selber helfen, dann helfe ich dir gerne.
Ja.
Also, ne, das ist so ganz normales. Oder ich komme auch in die Oberstufe und sage so, Leute, ich werde jetzt erst in mein Brot beißen und dann fangen wir an. Und dann sagen die auch, machen Sie ganz entspannt, Frau
Genau.
Backmann. Also, ne, ist ja kein Problem. Aber es gibt dann eben auch Einzelne, die auch noch mal schnell ins Brot beißen. Das heißt, wir können uns dann auch noch mal fragen, wie realistisch ist das denn auch von den Kindern zu fordern, dass sie vielleicht im Unterricht nichts trinken, wenn es diese Regel an der Schule noch gibt oder nichts essen? Und wenn es aber einen Raum dafür gäbe, wie sähe der aus? Also, wir sind wirklich bei ganz kleinen Dingen erstmal, ne? Und wenn wir die Bedürfnisebene auf die Kinder ausweiten und uns fragen, welche Bedürfnisse sind eigentlich beim Lernen wichtig, dann kommen wir dahin, ah, wir brauchen Autonomie, Verbundenheit und Kompetenz. Wie können wir das denn sicherstellen? Und so kann sich tatsächlich sogar Unterricht weiterentwickeln, weil wir dann anfangen, ah, ne, wie schaffen wir das, dass die Kinder sich miteinander mehr verbunden fühlen? Und dann geht vielleicht der Frontalunterricht ein bisschen zurück. Und wenn man das jetzt auf Kollegiumsebene überträgt, wie verändern sich die Konferenzen? Wenn wir auch beachten, dass Lehrkräfte auch Eltern sind, müssen die wirklich bis 18 Uhr gehen? Oder kann man auch sagen, wir hören eher auf oder hören überhaupt mal pünktlich auf
Oh,
und machen nicht so lange, wie die
jetzt
Agenda
bist du
geht?
schon direkt im ganz Großen angekommen, ne?
Genau, ne?
Ja, ich bremse dich noch mal ganz kurz aus, damit du uns da mitnimmst, weil es ist einfach eine super Gelegenheit, dass du angefangen von diesem kleinen Beispiel, ich als Lehrerin, als Lehrer fange jetzt mal an und sorge für mich, auch im Unterricht, ne? Ich trinke was, wenn ich Durst habe, ich gehe vielleicht sogar zwischendurch zur Toilette, wenn ich aufs Klo muss. Und daraus können ganz, ganz große Veränderungen resultieren. Und da hast du ja so ein schönes Modell entwickelt, das finde ich einfach klasse, den Beziehungsbaum. Und ich glaube, der passt an dieser Stelle wunderbar. Und nimm uns doch mal mit in diese Metapher des Beziehungsbaums und wie sich dadurch ja Schule verändern kann, von der Wurzel an.
Denn die meisten betrachten den Baum nämlich nie als Ganzes, immer nur einen Teil. Also wir haben natürlich die Wurzeln, das sind unsere Überzeugungen und die sind eben nicht sichtbar, die sind unterhalb der Oberfläche. Sie leiten aber unser Handeln, also das, was man beim Stamm eigentlich sieht. Also was tun wir? Vielleicht welche Werte rahmen das vielleicht sogar noch, aber was kann man wirklich beobachten? Und dann haben wir irgendwann die Krone, wenn der Baum dann mal ein bisschen gewachsen ist und wir ihm Zeit geben. Eine Beziehung brauchen auch Zeit. Und das ist so das Potenzial, was starke Beziehungen so haben. Und je stärker der Wurzelbereich ist, also je mehr Nährstoffe wir haben, desto stärker kann der Baum insgesamt werden. Also wenn ich im Wurzelbereich gut aufgestellt bin, dann habe ich ein großes Potenzial für die Beziehungen, was wir alles so bewirken können für uns. Also wie wir uns fühlen bei der Arbeit, was wir aber auch bewirken können. So, was die allermeisten Leute jetzt machen, gerade wenn es nicht gut läuft, ist, die verfallen in so einen Aktionismus. Also dann kann man auf Stammesebene sehen, ah, wir brauchen neue Regeln. Irgendwas funktioniert hier nicht. Wir müssen neue Regeln einführen. Und das ändert natürlich überhaupt nichts. Also, ne, wenn der Wurzelbereich nicht irgendwie mitgedacht wird, wenn wir den gut versorgen. Und das heißt, wenn wir unsere Überzeugungen erstmal erkennen, also uns deren bewusst werden und sie dann auch verändern, dann wächst es quasi nach oben nach. Und das ist wirklich eine nachhaltige Veränderung. Und das sind eben so Sätze wie, ich mache das lieber alleine. Und das führt dazu, dass ich wieder die Verantwortung alleine für viele Dinge habe. Und wenn ich schon sehr lange nach dem Motto lebe, ich mache das lieber alleine, dann ist natürlich auch der Job als Einzelkämpfer total toll, ne? Also würde man meinen, weil man dann zeigen kann, wie toll man alles alleine kann, bis man eben nicht mehr kann. Und zu erkennen, dass es ein Muster gibt, nach dem wir handeln, dass es verschiedene Muster gibt, das ist total wertvoll, um wirklich dann auch in die Veränderung zu kommen. Und dass es auch eine Ursache dafür gibt, wenn ich über meine Bedürfnisse gehe, warum es mir so schwer fällt, das zu tun, weil ich bestimmte Dinge verinnerlicht habe, die aber nicht so sein müssen. Das ist veränderbar. Was aber nicht von heute auf morgen geht, also es ist schon so Arbeit tatsächlich. Also wenn wir den Baum pflegen, reicht es ja auch nicht, wenn wir ihn einmal im Jahr düngen und sonst sagen Tschüss, ne, sondern diese Pflege ist eben dauerhaft. Das macht dann auf Dauer dann den Unterschied. Und dafür brauchen wir aber auch wieder Räume, ne, oder müssen uns die Zeit auch wirklich nehmen, auf der Wurzelebene zu arbeiten.
Und mich hat dieses Bild, was du da reingebracht hast, auch so ein bisschen daran erinnert an den Podcast zur Deimplementierung, den ich neulich aufgenommen habe, weil ganz viel wird ja oben an der Krone rumgebastelt, ne? Irgendwelche kosmetischen Arbeiten werden da vorgenommen, was ja meistens heißt, es kommt noch irgendwas on top. Es wird noch irgendwas
Yes.
hinzugefügt, weil das läuft noch nicht gut, also brauchen wir noch mehr, ne? Noch mehr Regeln, noch mehr Strukturen, noch mehr Beobachtungen. Konzepte, was auch immer. Und da dann wirklich mal anzusetzen und zu sagen, was brauchen wir denn im Kern? Ne, das ist ja dann die Implementierung. Und dann kommen wir wieder bei so ganz basalen Dingen an, wie, naja, der Baum, der braucht erstmal Wasser, Luft, Sonne. Und da sind wir wieder bei den Grundbedürfnissen. Und was kann alles weg? Finde ich auch sehr, sehr spannend. Du hast ja auch ein Mini-Kapitel zur Deimplementierung im Buch, habe ich gesehen. Genau, auch den Podcast dazu werde ich hier mal verlinken, weil ich finde, es passt sehr gut, um Mental Load und Emotional Load wirklich zu reduzieren. Wenn ich da auch immer wieder drauf schaue, was in meinem Alltag kann denn einfach weg? Ne, genau wie Verhaltensmuster, die ich mir irgendwann mal so zugelegt habe, die ich verändern kann, kann ich auch bestimmte berufliche Routinen nochmal überprüfen und sagen, das hat sich längst überholt, das passt nicht mehr.
Ja, total. Und auch, also wenn wir bei der Krone sind, da geht es ja auch darum, was ich auch im Coaching mit den Lehrerinnen mache, welchen Beitrag will ich eigentlich leisten, was für eine Vision von Schule habe ich eigentlich. Also sich mal zu trauen, wieder größer zu denken, raus aus diesem Täglichen, was man so macht und wofür man das eigentlich machen möchte. Und das kann sich natürlich auch verändern. Also mein Beitrag heute ist auch ein anderer als vor 5 Jahren. Jetzt als didaktische Leiterin habe ich ja eh auch noch mal eine andere Rolle dabei. Das heißt, da kann man auch mal ein bisschen Totholz wegschneiden quasi, wenn man das jetzt in Baumpflegersprache macht. Also was passt jetzt noch zu mir? Oder wo sage ich auch, damit höre ich jetzt auf? Oder das Projekt lasse ich auch sein? Oder diese Aufgabe lasse ich sein, die ich irgendwo meinem Kollegen übernommen habe, wofür es aber gar keine Stelle gibt? Weil ich sage, nee, eigentlich hat sich mein Schwerpunkt schon verlagert und das passt gar nicht mehr zu mir. Das müsste jetzt jemand anders machen. Das ist etwas, was sich viele nicht trauen. Und aber hinterher sagen, es war oft gar nicht so schwer, dass sich jemand anders findet, der in dem Moment sagt, ach, das ist aber meins, da habe ich jetzt Lust drauf, weil die Person wieder sagt, es passt zu ihrem eigenen Beziehungsbaum und nicht, weil es wieder on top ist. Und das ist auch ganz schön zu sehen, wie sie dann ja entlastet strahlen und sagen, krass, das ist, ich muss das einfach nur sagen. Und
Dafür
ne,
musste
manchmal ist es
es
natürlich auch nicht so
sichtbar
einfach.
werden.
Genau, aber man muss sich einfach trauen. Und dann kann man auch wieder Kapazitäten für andere Dinge gewinnen. Also nur weil man einmal gesagt hat, man macht irgendwas im Kollegium, heißt das nicht, dass man das 15 Jahre machen muss.
Ja, das ist so. Ein guter Satz, auf jeden Fall. Und du bist natürlich jetzt auch in einer besonderen Rolle. Du hast es ja gerade schon gesagt, du bist didaktische Leiterin, du bist also Teil der Schulleitung und kannst dann ja eben auch solche Impulse reingeben, ne, Veränderungen anstoßen. Wie ist das jetzt, wenn du mit anderen Schulleitungen im Austausch bist? Wie überzeugst du die denn davon, dass das total gut ist, Strukturen zu ändern, um Lehrkräfte zu entlasten? Hast du da so bestimmte Argumente, die dir helfen oder auch schon so konkrete Ideen im Gepäck, wo du sagen kannst, das machen wir an meiner Schule, das kann ich total empfehlen?
Ja, also was die Schulleitung eint, also wir haben ja auch Dienstbesprechungen jetzt der didaktischen Leitung und so weiter. Jeder aus dem Team hat da ja welche. Auch die Schulleitungen treffen sich ja untereinander und haben ihre DBs. Und da ist es schon nochmal spannend zu sehen, welche Herausforderungen bringen die Leute so mit aus den Teams und was sie so berichten. Jetzt bei den didaktischen Leitungen ist das Thema Fachschaftsarbeit, wie wir da die Leute eigentlich bei der Stange halten. Denn man kennt das ja, man trifft sich zweimal im Jahr. Und dann hat man da eine Stunde, anderthalb, vielleicht zwei. Aber es gibt eigentlich gar keinen wirklichen Fortschritt, auch inhaltlich nicht. Oder wenn man dann Vorsitzenden wählen soll, dann drucksen sie alle rum und ne, weil ist ja mehr Arbeit und nicht viel Einfluss und so weiter. Und wenn ich mit den anderen spreche, dann sage ich eigentlich, dass wir dadurch, dass wir ja bei uns keinen Unterricht mehr haben, eine ganz andere Form von Kooperation brauchen. Und damit sie das tun und aus ihrem Einzelkämpfertum rauskommen, was sie ja gelernt haben, wie sie ausgebildet wurden, müssen wir ihnen diese Räume geben und sagen, also bei uns gibt es eben die Fachteams, ihr setzt euch da in dieser Zeit hin. Es gibt keine andere Konferenz in der Zeit. Und ihr habt eine Agenda mit Kanban. Und dann, ne, kann man wirklich sagen, das bringt auch andere Ergebnisse. Das ist ja das, was Schulleitungen auch interessiert, dass man da auch inhaltlich vorankommt. Und mir war es auch ein Anliegen, da eigentlich Leute drin zu haben, die sagen, ich habe auch Spaß daran, Unterrichtsmaterialien zu entwickeln. Das ist ja auch kein Gesetz. Nur weil ich Lehrkraft bin, habe ich da ja nicht unbedingt Spaß dran. Und andere sind vielleicht eher in der Projektgruppe für die Schulentwicklung drin und finden das spannender. Also, dass wir da auch, soweit es geht, stärkenorientiert arbeiten können. Unsere Fachschaften sind natürlich auch nur begrenzt personell besetzt, aber ne, wenn wir es doch möglich machen können, dann werden dadurch die Ergebnisse auch besser. Also wenn wir da wieder ja, Stärkenorientierung reinbringen, dann kommen wir als Schule weiter und das ist das, was die Schulleitung ja interessiert.
Ganz ähnlich hat es neulich Alexandra Vanin hier im Podcast gesagt, die eben auch schon direkt von Anfang an rauskitzeln, schon bei den Bewerbungsgesprächen für ihre Schule. Was bringst du denn für Stärken mit? Was zeichnet dich aus? Und das kann manchmal was sein, was erstmal so mit dem schulischen Kontext gar nichts zu tun hat. Ne? Wo
Genau.
jemand wirklich auch mal so über den Tellerrand hinausschaut und sagt, das können wir, genau das können wir vielleicht hier brauchen.
Ja, wir haben auch jemanden, da hieß es auch, ich habe jetzt privat so eine Meditationsfortbildung gemacht und dann habe ich auch gesagt, oh super, ich glaube, wir machen mal eine AG dazu für die Kinder, ne, weil die Person das einfach total authentisch vermitteln kann, die hat da Lust drauf, die ist da auch trainiert drin und dann, ne, ist das total easy, das bei uns einzubauen, statt zu sagen, wir bräuchten mal ein bisschen mehr Achtsamkeit bei den AGs, wer würde das machen? So.
Ja, und das ist natürlich, jetzt sind wir gelandet beim Stärken einbringen, was natürlich was sehr Überzeugendes ist, auch für Schulleitungen, ne, zu sagen, ne, da liegt wirklich Potenzial brach, was gar nicht genutzt wird. Guckt doch mal durch diese Stärkenbrille, was da alles möglich ist in eurem Kollegium. Und wenn wir nochmal auf die andere Seite schauen, wie bringt das dann Entlastung, wenn einzelne Strukturen geändert werden? Da nehme ich jetzt gerade von dir vor allem mit auch sowas wie so eine Erlaubnis. Es muss mir ja gar nicht alles Spaß machen. Vielleicht habe ich ja gar keinen Spaß daran, Unterrichtsmaterial zu entwickeln, da ewig lange zu recherchieren. Vielleicht bin ich in einer ganz anderen Sache gut und das macht mir richtig Freude. Und da auch zu sagen, ist völlig in Ordnung. Ne, das würde mich jetzt schon mal sehr entlasten. Hast du noch ein anderes konkretes Beispiel auch für Entlastung, eine Struktur, die Entlastung schafft an eurer Schule zum Beispiel oder irgendwas, was du dir wünschen würdest?
Ich glaube auch grundsätzlich die Erlaubnis auch sagen zu dürfen, ich bin gerade belastet, mir geht es nicht gut. Also, dass man da nicht so das unter den Teppich kehrt. Dass man, das beschreibt die Romy Möller ja auch im Interview ganz schön, finde ich, das Wort Ganzheit. Also, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit privat erzählen, welche Krankheiten unsere Familienmitglieder haben, oder, ne, sondern dass ich persönlich mich mitteilen darf und sagen darf, boah, weiß ich nicht, ich habe da diese Werkstatt XY, ich kriege da keinen Fuß auf den Boden, ich kann sonntags nicht schlafen, da brauche ich jetzt eine Lösung für.
Ja,
Dass man das sagen darf.
ich bin als ganzer Mensch da, ne? Das ist ja
Genau.
was du meinst. Und das finde ich auch wichtig zu sehen. Und na klar, das muss nicht direkt ins Jammern dann umschlagen, sondern einfach auch das hat Raum, was dich privat beschäftigt oder was dich auch in der Schule eventuell belastet, in einzelnen Lerngruppen. Klar, darf das auch mal geäußert werden.
Ja.
Erlaubnis ist so ein ganz großes Wort, ne? Erlaubnis
Ja.
kommt auch im Coaching immer wieder vor. Was kann ich mir erlauben? Was kann ich mir selbst erlauben? Und ich finde es manchmal ganz, ja, ganz verrückt wirklich, wenn ich dann schon mal im Coaching sage, das ist doch in Ordnung, das kannst du so machen. Und dann sagt eine erwachsene Frau, ja, meinst du ehrlich? Das,
Ja.
ne, finde ich manchmal sehr berührend.
Ja, und natürlich sind wir natürlich auch in einem Arbeitssetting unterwegs, wo es irgendwie bestimmte Vorgaben gibt. Aber wir werden auch nicht so wirklich darauf trainiert, zu gucken, was nirgendwo steht und wo quasi unsere Lücken sind. Ne? Also die erste Frage ist ja oft, ist das denn erlaubt? Auch bei
Genau.
Unterrichtsentwicklung und so. Und dann sage ich, naja, ich meine, es steht ja nirgendwo, dass wir es nicht dürfen. Von daher machen wir es
Genau.
jetzt erstmal.
Genau. Ich frage dann auch immer, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir es
Ja,
jetzt
eben.
einfach mal machen? Ja,
Ja.
also. Ja, Ann-Marie, ich könnte jetzt noch ewig mit dir weiterreden. Ich würde jetzt schon mal allerdings einen kleinen Schlenker machen zu den 10 Strategien, die du vorstellst, um dich zu entlasten und um ja gesund zu bleiben. Und da picke ich mir jetzt einfach mal ganz frech meine Lieblingsstrategie raus und die finde ich einfach so schön, nicht die gute Fee sein. Was meinst du damit?
Ja, ich glaube, das kennen wir alle, oder? Also so eine, weiß ich nicht, Kollegiumsküche im Lehrerzimmer, die räumt sich ja nicht von alleine auf. Irgendjemand scheint das ja zu tun. Es gibt eben Kollegien, da ist das gar nicht festgelegt. Das ist einfach die gute Fee, die dann vielleicht nach ihrem eigenen Unterricht das noch macht oder morgens, bevor er anfängt. Oder wer bereitet denn die Konferenz immer vor, dass das da alles schon steht und die anderen kommen einfach rein und setzen sich hin, finden vielleicht sogar kleine Snacks davor, weil man schon überlegt hat, naja, so eine Konferenz soll ja auch kurzweilig sein. Und wenn das immer dieselben sind, ne, dann gibt es eine Schieflage im System. Und das ist auch eine Form von Sorgearbeit, die man sichtbar machen kann. Also wo auch man im Kollegium überlegen kann, dass man da so eine Art Ministerposten für auferlegt, wofür man jetzt keine A14-Stelle oder so freimachen kann, aber wo es
Ach was.
Wertschätzung für gibt, ne? Wo
Ja.
man auch einfach mal ein richtiges Danke für bekommt, wenn man das schon tut. Also das ist ja oft etwas, wofür man eben keine Wertschätzung bekommt und das Endergebnis ist einfach toll. Und wenn es aber fehlt und die Person zum Beispiel krank ist und auf einmal die Kaffeemaschine vor sich hinschimmelt, dann fällt allen auf, oh, das müsste ja mal jemand machen. Ne, also solche Dinge sichtbar zu machen, die nirgendwo irgendwie festgehalten werden, oder sonst auch das als Aufgabenbeschreibung mal zu verteilen und dann ganz bewusst zu fragen, wer kann sich vorstellen, das zu tun? Und dann vielleicht nicht nur eine Person, sondern mehrere.
Ja, habe ich tatsächlich so gesehen an der Ottfried-Preußler-Schule bei der Alexandra Vanin und habe ich auch sofort fotografiert, weil ich das beeindruckend fand in der Kaffeeküche, dass da genaue Anweisungen standen, wenn du dir einen Kaffee kochst, dann bitte dies und dann hinterher so aufräumen. Das kann man dann so ein bisschen kleinkariert finden. Wenn man von außen drauf guckt, wirkt es vielleicht auch so, aber ich habe es sofort verstanden und gedacht, ja, genau so muss es sein, dass es einfach als Aufgabe sichtbar gemacht wird und jeder ist da gefragt. Und da steht auch, wie es geht, falls es jemand nicht wissen sollte. Fand ich mega gut gelöst.
Ja, und ich erinnere mich auch, und das weiß ich auch noch, so wie die Panikattacke in der Klasse, erinnere ich mich an die Situation auch. An meiner Ausbildungsschule war der Referendartisch relativ nah an der Küche im Lehrerzimmer. Und es entwickelte sich halt seit Tagen ein Geruch. Aber es hat halt niemanden interessiert. Alle Leute sind halt einfach rausgegangen. Wir lüfteten schon die ganze Zeit. Und irgendwann habe ich gedacht, Leute, das kann doch nicht wahr sein. So, wer hat hinterher diesen Kühlschrank rausgeräumt? Ich war Referendarin. Das kann nicht wahr sein. Und ja, da schimmelte halt irgend so ein chinesisches Essen, was man sich bestellt hat und was keiner rausgeholt hat. Und das kann nicht sein, ne? Also
Ja.
das dann auch quasi das schwächste Glied in der Kette, damals ich, das Problem gelöst hat, wofür ich letztlich gar nicht verantwortlich war, weil alle einfach weggeguckt haben. Und das war wirklich eklig.
Ja, und da beschreibst du ja auch sowas. Eine Weile bist du die gute Fee, ne? Einfach weil du so nett und hilfsbereit bist und weil dir Sachen auffallen. Die fallen dir nun mal auf, weil du den Blick dafür hast. Und dann irgendwann kommt aber der Punkt, wo es kippen kann, wo es einfach zu viel wird und wo du denkst, Menschenskinder, das wird ja hier überhaupt nicht gesehen. Keiner lobt mich dafür, keiner nimmt es überhaupt wahr. Und das ist der Moment, wo dann die Wut kommt. Und das finde ich so wichtig, wenn wir über Emotional Load sprechen, dass wir auch genau mit so kleinen Dingen anfangen, wie, ja, wer macht denn die Kaffeemaschine sauber? Wer sorgt denn dafür, dass mal der Müll rausgebracht wird und ähnliches, ne? Finde ich so wichtig, weil wir tun das. Gerade als Frauen, wir tun das so oft ab. Ach, das ist ja nicht schlimm, das mache ich doch gerne. Ne? Wie oft ist es, dass jemand Danke sagt und dann antwortet die andere Person, ach, dafür nicht? Ich denke, doch dafür.
Ja. Ja, da können wir auch eigentlich ein gutes Training daraus machen. Wie gehe ich eigentlich um, wenn mir dann Wertschätzung entgegengebracht wird? Denn oft nehmen wir die gar nicht wahr. Ne? Auch von den Kindern. Also oft, ne, wenn wir so herausforderndes Verhalten auch haben, dann haben wir die Brille ja oft für das auf, was nicht funktioniert. Und wenn es dann mal gut gelaufen ist, dann übersehen wir das auch ganz schnell. Das kann man auch üben. Diesen Blick für, wenn wir Wertschätzung bekommen, die auch stehen zu lassen und anzunehmen und nicht wieder so, ach,
Und
ne?
zu genießen, wie so dieser Baum, der sich freut, dass jetzt mal die Sonne gerade auf ihn strahlt. So stelle ich mir das vor. So
Genau.
wahrnehmen und genießen. So, Ann-Marie, wie gesagt, ich habe jetzt schon von den 10 Strategien nur eine rausgepickt und ich kann euch allen, die ihr hier zuhört, nur sagen, wenn ihr die anderen 9 Strategien auch noch kennenlernen wollt, kauft euch das Buch. Lohnt sich total. Ich verlinke es in den Shownotes. Und sag mal, gibt es noch irgendwas, was ich dich unbedingt noch fragen sollte, was jetzt nicht vorgekommen ist in unserem Gespräch?
Nee. Ich finde, wir haben sehr viele Themen besprochen. Und letztlich muss das Buch ja auch noch ein bisschen was bieten, was wir ja noch nicht besprochen haben.
Ja, ich glaube auch, in so 45 Minuten können wir auch nicht alles erzählen. Das denke ich auch. Wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir doch auf jeden Fall schon mal richtig Lust gemacht auf dieses schöne Buch mit dem Titel Schule ohne Burnout, wie du als Lehrkraft mental, gesund und beziehungsstark bleibst. Und jetzt komme ich zu meinen Abschlussfragen für dich. Ann-Marie, du kennst sie ja schon. Ich bin mal gespannt, ob du neue Antworten vorbereitet hast. Wir alle werden vergleichen mit den beiden anderen Podcast-Folgen. Aber nur kein Stress. Also Frage 1, du kennst sie. Welchen Spruch würdest du gerne auf alle Schultüren in Deutschland schreiben?
Ich habe ja auch überlegt, was habe ich wohl beim letzten Mal gesagt? Ich habe mir jetzt extra nicht die Folge angehört. Und dann gucken wir einfach mal. Also ich würde sagen, du bist der Unterschied. Das würde ich da drauf schreiben, für die Person, die das liest.
Ist der Unterschied. Okay, ist notiert. Und dann letzte Frage an dich. Wenn du mal Zeit hast für eine kleine Pause, ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, wo in deinem Wahnsinnsalltag als Vollzeitlehrerin, Dreifachmama, Partnerin, Buchautorin, Podcasterin und Coachin mal Zeit ist für eine kleine Pause. Aber wenn du dann doch mal Zeit hast, was machst du dann am liebsten?
Ich habe viele kleine Pausen im Alltag. Das ist ja einer meiner Hacks. Und ich liebe meine
Gut.
Kaffeepause. Im Moment mache ich meinen Gartenkaffee. Also wenn ich zu Hause bin, ne? Wenn ich in der Schule bin, dann habe ich trotzdem, also ich nehme mir die Gelegenheit und setze mich mal kurz hin.
So einfach so.
Ja, ich kann das sogar machen, wenn es draußen laut ist, aber ich gehe auch manchmal spazieren, gehe dann raus. Also es kommt ein bisschen darauf an, was ich einfach brauche, ob ich jetzt eine Geselligkeit brauche. Jetzt habe ich natürlich auch den Luxus eines Büros, ne? Das ist natürlich auch, das haben ja
Auch
viele Lehrkräfte
schön.
nicht. Ja, aber da kann ich auch mal kurz die Tür zu machen, obwohl sie eigentlich meistens offen ist, aber ich traue mich auch, sie mal zuzumachen.
Wunderbar. So, und alle, die jetzt aufmerksam zugehört haben, die haben gemerkt, Ann-Marie hat gesagt, das ist nämlich einer meiner Hacks. Ich habe ganz viele kleine Pausen. Leute, ich sag's ja immer wieder. Kleine Pausen, gönnt sie euch, sie bringen eine Menge. Und in diesem Sinne, ich bedanke mich bei dir für dieses wunderbare Gespräch. Und wer weiß, vielleicht lade ich dich auch noch ein viertes Mal ein.
Danke, ich würde mich riesig freuen.
Also Themen gehen uns garantiert nicht aus.
Nee.
Ann-Marie und ich, wir hoffen, dass du aus diesem Podcast-Gespräch jede Menge gute Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest. Und wenn das so ist, ja, dann teil den Podcast doch mit Kolleginnen, für die er auch interessant sein könnte. Denk dran, sharing is caring. Ja, und was mich sehr interessiert, das ist, ja, wie sind deine eigenen Erfahrungen als Mama und Lehrerin? Wie ist das bei dir mit dem Mental Load und Emotional Load? Lass es mich gerne wissen. Schreib einfach eine Mail an martina@diekleinepause.de. Bin sehr gespannt auf deine Erfahrungen. Danke fürs Zuhören bis hierher und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.